Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Jennig aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moritz, wir müssen uns bei den Hörerinnen und Hörern dafür entschuldigen, dass wir so lange keine Folge aufgenommen haben, aber wir haben eine sehr gute Entschuldigung, beziehungsweise genau genommen hast du eine sehr gute Entschuldigung.
Ja, das stimmt. Ich habe ein Kind bekommen, also genau genommen meine Frau, aber es ist schon auch meines.
Du hast auch deinen Beitrag geleistet.
Genau. Man sagt mir auch, er schaut aus wie ich, aber ich glaube, das sagt man allen Vätern irgendwie.
Ja, aber ich habe das Foto gesehen und mir auch gedacht, okay, dieses Kind sieht wirklich aus wie du. Es hat diese geschwollenen Backen, es hat diesen...
Ja, sehr charmant. Komm, keep them coming. Meine Frau hat auch zu mir gesagt, nach dem Ultraschall hat sie gesagt, das Kind schaut aus wie du, es hat einen Vorbiss und eine flache Nase. Dann denke ich mir, wow, das ist die geschwollene Backen auch, ja, das stimmt. Die Bäckchen sind virulent in meiner Familie. Ja, er hat eindeutig meine Physiognomie, sagen wir es mal so. Je nachdem, wie favorabel man sie beschreiben will.
Ich möchte das zum Anlass nehmen, als Präludium zu unserem eigentlichen Thema, nämlich einerseits die Wien-Wahl und andererseits das Faktum, dass ein Völkerrechtssubjekt das einzige seiner Art, nämlich ein traditionelles sui generis, wo ein Mensch einerseits Regierungsoberhaupt, andererseits Vertretung der römisch-katholischen Kirche und noch einmal andererseits selbst unmittelbares Völkerrechtssubjekt ist, nämlich der Heilige Stuhl. Dieses Völkerrechtssubjekt ist jetzt gestorben. Einer der wenigen Fälle, wo ein Völkerrechtssubjekt biologisch sterben kann. Aber bevor wir zu diesen Themen kommen, möchte ich die Gelegenheit der Geburt deines Sohnes nutzen, um ein bisschen darüber zu sprechen, über dieses Sprichwort von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Wie hast du denn die Geburt jetzt nicht nur emotional erlebt, sondern aus der Sicht von jemandem, der sich ja für Verwaltungsrecht interessiert? Was ist denn da verwaltungsrechtlich passiert?
Wir haben schon einen Meldezettel zum Ausfüllen bekommen, bevor er überhaupt geboren war. Es war ein geplanter Kaiserschnitt. Wir haben uns dann so eine Stunde vor dem Termin hingesetzt und haben den Meldezettel ausgefüllt, der ja dann besonders lustig ist, wenn es um ein neugeborenes Kind geht. Das heißt, da gibt es ja dann so Fragen wie aus dem Ausland zugezogen. Das ist ja fast philosophisch beim Kind oder auch akademischer Grad, da kann man bei ihm noch getrost verneinen. Unterkunftgeber sind natürlich die Eltern, dann das Unterschriftsfeld, habe ich halt in Vertretung für ihn unterschrieben. Dann noch irgendein Zettel für die Geburt haben wir ausfüllen müssen. Das ist in Vorarlberg an und für sich eh relativ unbürokratisch, weil sie dir das schon im Spital geben und das Spital das an das Standesamt weiterleitet und das dann alles für einen macht. Also das war auch sehr nett, weil halt Vorarlberg ein Dorf ist, hat mir dann die Standesbeamtin angerufen, das ist auch die uns verheiratet hat und hat herzlich gratuliert zur Geburt und hat dann gefragt, ob die Daten richtig sind, die wir angegeben haben. Und dann haben wir alles zugeschickt gekriegt, die Geburtsurkunde, den Meldezettel, Staatsbürgerschaftsnachweis und mit dem kannst du dann halt den ganzen Rest erledigen. Familienbeihilfe ist antragslos, das hat alles Standesamt ans Finanzamt gemeldet, aber der Rest ist dann halt ein bisschen kompliziert. Ich bin gerade im Papa-Monat, da muss man dann vom Arbeitgeber irgendein Formular ausfüllen lassen von der ÖGK und die akzeptiert natürlich die Arbeitgeberbestätigung nur auf diesem Formular. Rechtsgrundlage dafür würde ich gern wissen, aber ja, vielleicht kann sie ja wer schicken, wenn es ihm wer einfällt oder vielleicht gibt es auch keine. Und ich glaube, das so der bürokratische Krieg, der fängt jetzt erst so richtig an. Parteibuch hat er noch keines.
Hat dieses Kind schon einen Staatsbürgerschaftsnachweis?
Ja, hat es.
Das ist nämlich etwas, das ich auch besprechen möchte, weil das Thema ist jetzt anlässlich der Wien-Wahl unter anderem auch in meinem Freundeskreis aufgekommen. Ich habe doch einige Freunde und Bekannte, die nicht wahlberechtigt sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche, weil sie Zugraste sind, aber eben nicht aus einem anderen Bundesland, sondern zum Beispiel aus Deutschland. Und die wollen die deutsche Staatsbürgerschaft nicht aufgeben, was ich gut verstehe. Ich habe mir das nämlich letztens gedacht, mit Deutschland bist du wirklich gut vertreten auf der Welt. Ich war nämlich in Andorra und dann geht man da in Andorra auf der einen großen quasi Hauptstraße spazieren und was sieht man auf dem Hauptplatz? Ein deutsches Konsulat. Da muss ich schon sagen, mit so einem Vertretungsnetzwerk möchte man nicht brechen, indem man die deutsche Staatsbürgerschaft aufgibt. Und das ist ja eine Voraussetzung, um die österreichische zu bekommen. Man muss die zuvor bestehende zurückgeben. Außer man ist mit zwei oder mehreren Staatsbürgerschaften auf die Welt gekommen.
ist oder dein man Kind ist Anna nicht Trepko oder ein Fußballspieler. Nein, mein Kind hat nur eine Staatsbürgerschaft. Und ich bin fast schockiert, dass Deutschland in Andorra nicht auf Botschafterebene vertreten ist, aber man kann offensichtlich nicht alles haben. Jedenfalls, ja, es ist halt diese Wahlrechtsdebatte eine immer wiederkehrende seit Jahrzehnten und sie wird auch immer wiederkehren, weil es sich da in dieser Beziehung ganz bestimmt nichts ändern wird. Staatsbürgerschaftsrecht ist Wahlrecht, meiner Meinung nach auch zu Recht. Der Verfassungsgerichtshof hat wiederholt ausgesprochen, dass ein Auseinanderfallen von Wahlrecht und Staatsbürgerschaftsrecht, das über das hinausgeht, was im Unionsprimärrecht den Unionsbürgern zugestanden wird, nämlich das Wahlrecht auf Gemeindeebene, in Wien auf Bezirksebene, beziehungsweise zum Europäischen Parlament. Wenn das darüber hinausgehen würde, dann wäre es nicht nur verfassungswidrig, sondern auch eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, finde ich grundsätzlich vernünftig. Worüber man meiner Meinung nach diskutieren könnte, ist eben das Staatsbürgerschaftsrecht, Doppelstaatsbürgerschaften, die Staatsbürgerschaft an sich erleichtern, da hätte ich nichts dagegen. Aber ich verstehe die Leute eigentlich nicht, die sagen, ich möchte meine Staatsbürgerschaft nicht aufgeben, aber ich würde so gern woanders wählen. Ich muss halt sagen, ja, der warme Eislutscher ist auch in dieser Beziehung noch nicht erfunden worden.
Ich verstehe es schon, weil, wie gesagt, Deutschland hat eine Honorarkonsulin in Andorra de la Vella. Also
nur ein Honorarkonsulat sogar, ja meine Güte.
Cristina Palmitjavilla Serra ist die Honorarkonsulin.
Die haben ja nicht einmal Passrecht in der Regel, oder? Also ja, da kannst du dann hingehen zum Frühstücken. Oder wie? Also für ein Honorarkonsulat in Andorra la Vella würde ich die Staatsbürgerschaft nicht unbedingt behalten wollen.
Aber dieses Honorarkonsulat ist auf einer Top-Adresse und es war, ich habe dann extra geschaut, ob ich eins von einem anderen Land sehe, das einzige seiner Art. Die Botschaft selbst ist natürlich die Botschaft von Deutschland in Madrid, die quasi Andorra miterledigt, aber es war zumindest ein Gebäude. Es ist ja nicht wie manchmal bei Honorarkonsulaten oder Honorarkonsuln so, dass einfach irgendeine x-beliebige Person bestellt wird und die nicht einmal eigentliche richtige Büroräumlichkeiten hat. Also es war schon ein prestigeträchtiges Büro und unten war eben dieses so ein großes Schild, also man hat schon Revier markiert. Ich habe kein vergleichbares Schild von Österreich, Frankreich oder irgendeinem anderen Land gesehen. Bei Frankreich ist es natürlich insofern interessant. Gute Frage eigentlich, weil Andorra ist ja gemeinsam verwaltet vom französischen Präsidenten und vom,
ich glaube, Bischof von Sao-Urgel.
Genau, ist er Bischof oder Erzbischof?
Ja,
oder?
Na, Bischof.
Der Bischof von Urgel, genau, und die machen das als Co-Imperium. Und so gesehen könnte man ja argumentieren, dass Frankreich gar keine eigene Vertretung braucht, weil sie ja durch den Präsidenten bzw. einen Vertreter des Präsidenten von Frankreich ohnehin Hoheit.
Da kann man dann aber auch wieder sagen, dass der Präsident von Frankreich in seiner Eigenschaft als Kurfürst von Andorra eben Kurfürst von Andorra ist und nicht französischer Staatspräsident. Diese Problematik hat sich tatsächlich im britischen Empire aufgetan und nachdem die Dominions dann weitgehend selbstständig wurden, haben sie sogenannte Hochkommissare bei der Krone in London bekommen. High Commissioners. Und es ist heute noch Tradition, dass die Commonwealth Nations eben nicht durch Botschafter, sondern durch High Commissioners vertreten werden, weil es ja eben seltsam wäre, dass der König als König von Großbritannien sich bei sich selber akkreditiert mit einem Botschafter als König von Australien zum Beispiel. Daher diese Lösung. Aber ja, ich nehme mal an, dass Frankreich und Spanien neben den beiden, also nicht Spanien, sondern eben der besagte Bischof, neben den beiden Vertretern, die sie ja in ihren Rechten als Landesfürsten unmittelbar in Andorra vertreten, auch noch diplomatische Vertretungen dort haben werden.
Ja, ich habe es jetzt extra nachgeschaut, während du monologisiert hast. Ambassade de France Andorre la Vieille. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Also es gibt eine und es heißt auch wirklich Ambassade, also eben eine Botschaft. Aber es steht dann auch drin, und jetzt bitte ich schon im Voraus um Verzeihung für meine wirklich furchtbare französische Aussprache, da konnte auch ganz viel Duolingo lernen nichts bessern. Le Consulat général de France à Madrid est compétent en matière d'état civil et de nationalité, le consulat général de France à Barcelone est compétent en matière d'affaires sociales. Also bei Staatsbürgerschaftsangelegenheiten ist das Konsulat von Frankreich in Madrid zuständig und das Konsulat von Frankreich in Barcelona entscheidet soziale Fragen, also affaires sociales.
Familiennachzug zum Beispiel.
Familiennachzug zum Beispiel, ja. Wenn man schon in Andorra ist und die Familie dann auch mitnehmen möchte. Aber die offizielle Bezeichnung auf der Site officiel de l'administration française ist Ambassade de France Andorre la Vieille. Inklusive Öffnungszeiten. Interessant. Aber du hast recht, das ist eine wirklich interessante Konstellation. Kann man eine Vertretung haben in einem Land, in dem der eigene Präsident eine Art Co-Herrscher ist? Das geht ja zurück bis aufs 13. Jahrhundert, dieses Konstrukt. Das ist auch in dem einen Museum in Andorra, wo es eben geht um die Geschichte des Staates als solchem, ein Punkt. Da sieht man auch diesen alten Sitzungssaal. Also das geht ganz, ganz lange zurück, diese interessante Regierungskonstellation, dass dieser Talstaat, wenn man es so will, oder dieser in einem Gebirge gelegene Ministaat, obwohl es ist größer als beispielsweise San Marino oder natürlich der Staat der Vatikanstadt, auf den wir eh noch zu sprechen kommen. Also es ist ein relativ großer Zwergenstaat, aber immer noch ein Zwergenstaat. Also wir sind da auch mit dem Auto ein bisschen herumgefahren. Es war noch Ende der Skisaison, man kann dort ganz gut Skifahren. Es gibt so einige Einkaufsmöglichkeiten, es gibt ein Thyssen-Museum und es gibt eben so eine Art Landesmuseum, wo man ein bisschen was über die Geschichte lernt und wo eben die ursprünglich, also vielleicht nicht die, ich glaube nicht die bis aufs 13. Jahrhundert zurückgehende Versammlung der Repräsentanten, des Repräsentantenhauses von Andorra drin war. Es sind doch sehr, sehr alte Räumlichkeiten dort, die wirklich vor Geschichte nur so triefen. Und ich hatte Glück, ich war am letzten Tag dort, jetzt gerade ist es im Umbau. Also wenn jemand vorhat, nach Andorra zu fahren und was über die Geschichte zu lernen, wartet, bis das Museum wieder aufsperrt. Dafür war es auch gratis. Ich glaube, ich habe mir 3,50 Euro erspart.
Hui, ich kann nur sagen, das Liechtensteinische Landesmuseum ist nicht so günstig. Aber gut, um jetzt nochmal kurz auf das Programm zurückzukommen, was ja dann doch sehr absurd wäre, wenn der Heilige Stuhl eine diplomatische Vertretung beim Staat der Vatikanstadt hätte.
Ja, aber
das weil ja beide Völkerrechtssubjekte sind, was natürlich nicht geht, weil der Staat der Vatikanstadt vom Heiligen Stuhl vertreten wird und selber überhaupt keine Akkreditierungen annimmt und auch selber überhaupt keine Botschaften hat, sondern eben die diplomatischen Vertreter des Heiligen Stuhls für die Vatikanstadt da mithandeln, wenn ich richtig informiert bin.
Wir kommen auf den Heiligen Stuhl eh noch zu sprechen. Ich möchte noch kurz bei der Wienwahl und beim Staatsbürgerschaftsrecht bleiben, weil da hatte ich eine sehr interessante Konstellation.
Jetzt hätte ich da so eine schöne Leiter gelegt. Aber okay, gehen wir noch zum Staatsbürgerschaftsrecht.
Das ist auch schön. Das sind auch sehr, naja, schön ist es nicht immer, aber das sind sehr interessante Konstellationen dabei. Ich hatte nämlich am Samstag folgende Frage. Und da habe ich dann extra nachschauen müssen. Ich habe immer gedacht, ich weiß sowieso alles aus dem FF, wenn es um Staatsbürgerschaftsrecht geht, weit gefehlt. Nämlich eine Bekannte von mir, Tochter von einem tunesischen Staatsangehörigen, der mit einer Österreicherin verheiratet war und sie ist auf die Welt gekommen, also ihre Schwester, glaube ich 1976 und sie selbst, wenn ich mich richtig erinnere, 1979. Ich habe reflexartig gesagt, wie kann es sein, dass sie nicht österreichische Staatsbürgerin ist, wenn ihre Mutter ja und auch zum Zeitpunkt der Geburt Österreicherin war.
Weil damals das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht vorgesehen hat, dass die Staatsbürgerschaft über den Vater erworben wird. Ne? Und vor allem, glaube ich, über die Mutter vielleicht nur dann, wenn sie verheiratet waren.
Wieso weißt du sowas immer? Na, nicht ganz. Der letzte Satz hat ein bisschen diesen Nimbus, den du gerade kreiert hast.
Ja, okay. Das war ja nur eine Theorie. Aber schön, dass ich zumindest beim ersten Punkt halb richtig gelegen bin.
Ja, es ist nämlich genau andersherum. Wenn die Mutter nicht verheiratet gewesen wäre, hätte sie ihre Staatsbürgerschaft den Kindern übertragen. Dadurch, dass sie verheiratet war, hat sie die österreichische Staatsbürgerschaft nicht übertragen können, sondern sie haben die vom Vater bekommen. Was ich insofern interessant fand, als ja der alte Grundsatz gilt, Mater semper certa ist. Also immer die Mutter ist logischerweise gewiss, der Vater, es tut mir leid Moritz, der Vater ist ja nicht immer zu 100% gewiss, außer man macht natürlich einen entsprechenden Nachweis, der sich bei dir aufgrund der bereits angesprochenen Ähnlichkeit aber erübrigt.
Das war eben, da bin ich aber froh.
Das ist dann auch schön. Ich habe da nämlich extra noch nachgeschaut. Auch auf wiengv.at/Amtshelfer steht dann eben extra drin die Voraussetzungen zum Erwerb der Staatsbürgerschaft. Und da steht, die Eltern waren zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet und das Kind ist am oder nach dem 1. September 1983 geboren. Dann muss mindestens ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Wenn die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet waren und das Kind ist vor dem 1. September, das war eben der Stichtag, 1983 geboren, dann muss der Vater zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt haben. Und da habe ich mir dann eben auch extra angesehen, man hört mich vielleicht eh schon klicken, das Staatsbürgerschaftsgesetz, ich werde es auch entsprechend verlinken, aus dem Jahr 1965. Und da ist eben der Paragraph 7. Ich lese vor, das ist eben das Äquivalent für das, was ich eh schon gesagt habe. Ich möchte es trotzdem vorlesen, dass das eben so explizit drinsteht. Ein eheliches Kind erwirbt mit seiner Geburt die Staatsbürgerschaft, wenn sein Vater in diesem Zeitpunkt Staatsbürger ist oder die Staatsbürgerschaft im Zeitpunkt seines vor der Geburt des Kindes erfolgten Ablebens besessen hat. Also eben diese Nasciturus-Sache, die eben auch beim Staatsbürgerschaftsrecht und nicht nur beim Erbrecht eine Rolle spielt. Und dann steht eben...
Ich spiele mal den Ralf, du musst jetzt nur sagen, was Nasciturus heißt.
Ja, ein im Werden begriffenes, also ein gerade
zu gebärender.
Ja, ein zu auf die Welt zu bringendes Kind sozusagen oder im Geburtsstadium befindliches Kind, aber ab der ersten Sekunde, also wirklich ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, ist man schon ein Nasciturus. Da gibt es keine, so wie im Islam oder im Judentum beispielsweise, da gibt es ja, glaube ich, eine Regel, so um die 12 Wochen sowas ist ein Kind nur ein Zellhaufen, ein deswegen... Mensch. Ja, da, erst dann wird ja religiös davon ausgegangen, dass diesem Zellhaufen eine Seele eingehaucht wurde. Deswegen ist ja das Judentum und der Islam relativ liberal, wenn es um Abtreibungen geht, weil man eben sagt, in der Frühphase der Schwangerschaft ist man noch nicht ein richtiger Mensch, sondern so eine Art Zellhaufen. Aber zurück zum Thema, nämlich zum Staatsbürgerschaftsgesetz aus dem Jahr 1965. Ich möchte noch vorlesen, auch den Absatz 3, da steht eben, ein uneheliches Kind erwirbt mit seiner Geburt die Staatsbürgerschaft, wenn seine Mutter in diesem Zeitpunkt Staatsbürgerin ist. Also ein insofern interessanter Fall, weil man hier privilegiert wird, zumindest dann, wenn der Vater eine nicht so unter Anführungsstrichen tolle Staatsbürgerschaft hat, wenn die Eltern eben nicht verheiratet waren. Also bei verheirateten Eltern, und in dieser Fallkonstellation war das so, bekommt das Kind die Staatsbürgerschaft vom Vater, Tunesien, ein tunesischer Diplomat. Wenn die Kinder unehelich geboren worden wären, hätten sie die österreichische bekommen und hätten dann nicht Jahre später einen entsprechenden Antrag stellen müssen. Und jetzt möchte ich mit dir reisen ins Jahr 1985, weil da hat man ja das Staatsbürgerschaftsrecht novelliert bzw. reformiert. Und da steht, und im Vorblatt ist es ganz, ganz lapidar erklärt, Problem, Doppelpunkt, das Staatsbürgerschaftsgesetz wird dem Gebot der Gleichbehandlung der Geschlechter nicht im vollen Umfang gerecht. Nächster Satz, Ziel, Doppelpunkt, auch auf dem Gebiet des Staatsbürgerschaftsrechts soll, so wie dies bereits in anderen Rechtsbereichen geschehen ist, die noch bestehende, wenn auch im Sinne des Gleichheitssatzes, da ist er wieder, bisher als sachlich gerechtfertigt angesehene Ungleichbehandlung von Mann und Frau beseitigt werden. Nächster Absatz, Inhalt, Doppelpunkt, Gleichstellung der ehelichen Mutter mit dem ehelichen Vater bei der Vermittlung der Staatsbürgerschaft an ihre Kinder. Gleichstellung der Ehepartner österreichischer Staatsbürger beim Erwerb der Staatsbürgerschaft. Und seitdem ist es so, dass Kinder von mindestens einem bei der Geburt österreichischen Elternteil automatisch die Staatsbürgerschaft Österreich bekommen.
Übrigens spannend, dass die Ehelichkeit doch noch immer eine Funktion hat. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Das Kind ist ja automatisch bei mir mitversichert durch die Ehelichkeit. Ansonsten müsst ihr ja ein Vaterschaftsanerkenntnis machen. Da gibt es ja die Vaterschaftsvermutung. Also das Kind ist mein rechtliches Kind automatisch, weil wir verheiratet sind. Und er ist automatisch bei mir mitversichert. Da habe ich auch nichts anmelden müssen. Ich habe dann zufällig mal bei der Sozialversicherung in diesem Online-Portal gecheckt, dann war er schon drinnen, ein paar Tage später hat schon Sozialversicherungsnummer gehabt, auch das Finanzamt kennt ihn schon, also er ist mir schon zugeordnet und das bedingt diese Ehelichkeit. Auch beim Papa-Monat zum Beispiel kann ich angeben oder muss ich angeben bei der Beantragung dann ehelich oder unehelich.
Theoretisch kann es auch so sein, dass der Vater, obwohl er weiß, dass das Kind nicht seines ist, im biologischen Sinne, er trotzdem Vater werden kann. Das Einzige, was es dafür braucht, ist, dass Vater und Mutter sich darauf einigen, dass er eben die Vaterschaft anerkennt. So kann natürlich auch jemand Vater werden, der es biologisch nicht ist, aber de jure kann er es werden.
Auch wenn du verheiratet bist und zum Beispiel der Mann ist unfruchtbar, man macht eine künstliche Befruchtung, die Frau kriegt das Kind, ist der Vater, ist er automatisch der Vater trotz künstlicher Befruchtung, weil eben Vaterschaftsvermutung. Auch wenn sie fremdgehen würde, natürlich, ist der weniger charmante Fall.
Ja, die erforderlichen Unterlagen sind ein amtlicher Lichtbildausweis des Vaters, die Geburtsurkunde des Vaters, Staatsbürgerschaftsnachweis des Vaters, Bestätigung der Meldung oder Nachweis des Wohnsitzes im Ausland des Vaters und eventuell, und das finde ich wunderschön österreichisch, eventuell urkundlicher Nachweis akademischer Grade des Vaters.
Ich bin ein akademischer Papa.
Wo da die Relevanz für die Vaterschaftsanerkennung ist, ist mir nicht ganz so klar, weil es ist immer noch Österreich. Wunderschön.
Es war übrigens auch recht lustig beim Ausfüllen des Meldezettels, habe ich das Kind gleich katholisch gemacht. Aber meine Frau ist ja ausgetreten und ich habe gewusst, wenn ich ihr den Meldezettel zeige, dann gibt es gleich wieder Diskussionen. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben uns davor schon geeinigt, dass das Kind getauft wird, wozu die Bedingung ja ist, dass er katholisch ist. Insofern habe ich es halt einfach eingetragen. Sie hat dann eh kurz gemotschgert, aber hat es dann akzeptiert. Jetzt morgen schreibt sie schon dem Pfarrer wegen dem Tauftermin. Das ist ungefähr so wie mit dem Wahl- und dem Staatsbürgerschaftsrecht. Man kann halt nicht sich taufen lassen und dann nicht katholisch sein. Also schon, wenn man evangelisch ist zum Beispiel, aber du weißt, was ich meine.
Ich bin ja relativ spät getauft worden, weil meine gottlose Mutter das ursprünglich nicht wollte. Und dann irgendwann mit 6 oder 7 hat man das, glaube ich, gemeinsam mit der Erstkommunion irgendwie gemacht, so in einer Art Doppelpack.
Ja, du kannst natürlich auch nicht kommunizieren, wenn du nicht getauft bist.
Ja, aber ich hatte dann nie eine Firmung. Deswegen habe ich auch nie dieses tolle Firmengeschenk, in den meisten Fällen eine Uhr bekommen. Vielleicht sollte ich die jetzt noch von der römisch-katholischen Kirche einfordern.
Ich glaube, die Kirche selber verteilt keine Uhren.
Ja, ich muss ja auch zugeben, ich bin ausgetreten aus der Kirche.
Ah!
Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal was zahlen musste, habe ich mir gedacht, so.
Das ist der Zeitpunkt, in dem alle austreten. Also es ist eine Gewissensentscheidung von allen, in dem und das Gewissen schlägt seltsamerweise in der Sekunde am höchsten, wenn man was zahlen muss. Aber du, es ist eh in Ordnung.
Das ist schön, dass du das in Ordnung findest. Ich finde es insofern interessant, weil ich mir dann immer, aber ich werde jetzt nicht lang und breit ausholen, aber gedacht habe, ja, aber zur Not an Gott glauben kann ich auch ohne die Kirche.
Das sieht die Kirche seit dem Zweiten Vatikanum auch so. Und jetzt habe ich da doch noch einmal die zweite gute Leiter zum Völkerrechtssubjekt gelegt, über das du auch noch sprechen möchtest. Nimm sie, Ralf, nimm sie.
Das ist alles?
Ja, na eh, jetzt erzähl uns was über den Papst.
Okay, aber wir müssen dann trotzdem auch über die Wien-Wahl sprechen.
Ja, ja, das können wir dann hinterher noch machen. Das ist ja, war ja eh einigermaßen unspektakulär, aber bitte.
Also der Papst hat eine multiple Rechtspersönlichkeit.
Kann man das behandeln?
Nein, weil das ja was Tolles ist. Also er ist einerseits Mensch. Das heißt, er hat mal dieselben Menschenrechte wie jeder andere auch. Jeder von uns ist zu einem gewissen Grad ein Völkerrechtssubjekt. Wir haben viele Rechte, die Menschenrechte und gewisse Pflichten. Es kann passieren, wenn wir Völkermord, Angriffskrieg, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, dass wir vor dem zum Beispiel Internationalen Strafgerichtshof landen oder auch vor nationalen Gerichten. Außer wenn wir Präsident, Premierminister oder Außenminister sind, dann genießen wir absolute Immunität vor nationalen Gerichten, aber nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof, was der Grund
ist. Vor nationalen Gerichten anderer Nationen.
Genau. Was der Grund ist, warum zum Beispiel Putin nie vor einem deutschen Gericht landen würde, aber theoretisch vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen kann. Oder eben Benjamin Netanyahu, der kann nicht vor einem deutschen Gericht landen, das wäre auch historisch natürlich ein Wahnsinn, aber vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Da brauchen wir jetzt aber nicht weiter ins Detail gehen, weil das würde zu weit abschweifen vom eigentlichen Thema, nämlich dem Heiligen Stuhl bzw. dem Papst. Also der Papst ist einerseits Mensch, andererseits ist er das Oberhaupt des Staats der Vatikanstadt. Er ist so eine Art, kann man eigentlich sagen,
es ist ja, eine Wahlmonarchie. Er ist ein gewählter Monarch.
Ich wollte sagen, er ist eine Art Diktator.
Was ist ein absoluter Monarch anderes als ein Diktator? Das ist
eben, also auch der Kaiser Franz Josef war ja eigentlich ein Diktator im heutigen Sinne.
Am Anfang nicht, in der Mitte schon und am Ende auch wieder nicht, aber da kann man drüber streiten.
Er war ein wohlwollender Diktator.
Bestimmt.
Ich meine das auch beim Papst nicht werten, sondern einfach in dem Sinne, dass er absolutistisch herrscht. Es gibt keine Gewaltenteilung im Staat der Vatikanstadt. Es gibt jetzt keine Gewaltenverschränkung, sondern was er sagt, gilt.
Er ist oberster Gesetzgeber, vollziehende Gewalt und Gerichtsherr. Insofern ja, er ist der letzte absolute Monarch Europas.
Ja, Lukaschenko, wenn der seinen Sohn installiert, vielleicht auch.
Ist halt keine Monarchie.
Ja, noch nicht. Aber gut, dann ist er auch noch gleichzeitig, und das ist diese völkerrechtliche Doppelnatur vom Heiligen Stuhl, er ist gleichzeitig auch die weltweite Vertretung mit weltweiter Verantwortung für die römisch-katholische Kirche. Warum sage ich das? Weil da gibt es eine sehr interessante sogenannte Communication vom Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte der Kinder. Da ging es nämlich um diese ganzen Skandale bei der römisch-katholischen Kirche rund um die Misshandlung und den Missbrauch von Kindern. Und da hat der Heilige Stuhl argumentiert, er ist räumlich nur darauf beschränkt, was im Staat der Vatikanstadt passiert, also auf dem Petersplatz und im Inneren des Staats der Vatikanstadt, weil er ja nur die Regierung von dem ist. Und da hat der Ausschuss für Kinderrechte der Vereinten Nationen klargestellt, nein, die Verantwortung, die Kinderrechtekonvention, der Heilige Stuhl ja beigetreten ist, greift weltweit, nämlich überall dort, wo die römisch-katholische Kirche direkt vor Ort vertreten ist oder sonst wie mit Kindern zu tun hat. Also es ist eine gebietsunabhängige und eine duale Völkerrechtspersönlichkeit. Einerseits die Regierung vom Staat der Vatikanstadt, andererseits Vertretung der römisch-katholischen Kirche und dementsprechend auch verantwortlich für Handlungen von geistlichen Würdenträgern auf der ganzen Welt.
Ja.
Und diese gebietsunabhängige Völkerrechtspersönlichkeit ist ein historisches Kuriosum, das sich daraus ergeben hat, dass als der Heilige Stuhl bzw. eben die römisch-katholische Kirche die Gebiete, die sie hatte, verloren hat, weil Italien, muss auch interessant, was ist da eigentlich im 19. Jahrhundert passiert? Sie haben der römisch-katholischen Kirche ja wirklich diese Gebiete weggenommen.
Ja, das Risorgimento.
Ja, also das erzkatholische Italien hat der römisch-katholischen Kirche die Gebiete weggenommen. Finde ich auch historisch nicht ganz uninteressant. Jedenfalls haben dann alle anderen Staaten aber weiterhin die Vertretungen von der römisch-katholischen Kirche anerkannt. Üblicherweise würde man vor allem im 19. Jahrhundert ja sagen, wenn du dein Gebiet verloren hast, bist du kein Staat mehr, weil du nicht mehr alle drei Kriterien von einem Staat erfüllst. Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt.
Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber man hat ja damals auch diskutiert darüber, dem Papst Liechtenstein zu geben, damit er noch ein Territorium hat. Hat dann aber irgendwie darauf verzichtet, weil man eben diese schon althergebrachte Idee, dass der Papst an sich ja ohne Territorium schon ein Völkerrechtssubjekt ist, wieder hochleben hat lassen und mit den Lateranverträgen 1929, glaube ich, hat er dann ja wieder sein Territorium bekommen.
Genau, aber man hat in dieser Phase, als er kein Territorium hatte, trotzdem weiter den Heiligen Stuhl so behandelt wie einen Staat, obwohl er formal gesehen kein Staat war. Man hat ihn weiterhin anerkannt.
Wobei man hätte ja darüber streiten können, weil Italien ja den Vatikan selber nie besetzt hat. Das heißt, das war schon immer noch unter päpstlicher Kontrolle und man hätte sagen können, ja, das war vielleicht international nicht mehr als Kirchenstaat anerkannt, aber dieses Territorium hatte er schon. Über das Staatsvolk kann man beim Vatikan ja heute noch streiten, aber ja.
Naja, es gibt keine Mindestgröße für ein Staatsvolk und das Staatsvolk muss auch nicht von innen heraus reproduzierbar sein, weil es sind ja nur Männer Staatsangehörige.
Na, ich glaube, es gibt schon Nonnen auch mit Staatsbürgerschaft, nicht? Aber wirklich? du kriegst sie halt immer nur akzessorisch zu der deines Heimatlandes, glaube ich, und die ist halt auf Lebenszeit, aber nicht für Nachkommen, logischerweise. Ich glaube aber schon, dass Nonnen auch Staatsbürger sein können im Vatikan. Aber du müsstest jetzt ein vatikanisches Staatsbürgerschaftsrecht einlesen.
Wie das jetzt beim vatikanischen Staatsbürgerschaftsrecht ist, weiß ich nicht. Was ich aber da noch trotzdem als letztes sagen möchte in dem Zusammenhang, vielleicht nützt du die Zeit meines Monologs, du hörst mir eh nicht zu, dafür, dass du vielleicht ganz kurz nachschaust. Schaust du nach? Weil ich sehe dich ja. Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Moritz schaut jetzt gerade nach, was im Staatsbürgerschaftsrecht des Vatikans steht. Währenddessen möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, noch einen Not-so-Fun-Fact, einfach nur einen Fact über den Heiligen Stuhl anzubringen, nämlich, dass, wenn es um völkerrechtliche Verträge geht, nicht der Staat der Vatikanstadt beitritt, sondern der Heilige Stuhl. Also die Vertragspartei ist immer der, auf Lateinisch, Santa Sedes, beziehungsweise in der englischen Bezeichnung der Holy See. Der tritt den Verträgen bei, was auch bedeutet, wenn jetzt rein theoretisch Frau Meloni auf die Idee kommt, den Staat der Vatikanstadt zu besetzen, unabhängig davon, dass er gar nicht untergehen würde nach dem modernen Völkerrecht, das ist etwas, das ich verliere mich jetzt, aber ist egal, was ich auch noch kurz erwähnen möchte. Im modernen Völkerrecht seit spätestens 1928, also dem Antikriegspakt oder auch Kellogg-Briand-Pakt bezeichnet, gilt der Grundsatz, dass ein Staat nicht untergeht, wenn er zur Gänze besetzt wird. Das geht zurück auf die sogenannte Wells Declaration, das war der damalige Undersecretary Undersecretary for Foreign Affairs oder irgendwie so, also nicht ganz der Außenminister, aber ein ranghoher Vertreter der US-Administration im Jahr 1940, der hat anlässlich der Besetzung bzw. Okkupation bzw. versuchten Annexion der Sowjetunion von den baltischen Staaten erklärt, dass die Sowjetunion diese Annexion / Okkupation nicht anerkennen werden. Und dementsprechend haben die USA bis 1991, als die drei baltischen Staaten wieder unabhängig geworden sind, immer so getan, als wären sie weiterhin Staaten. Oder wie es der österreichische Diplomat und langjährige Chef des Völkerrechtsbüros im Außenministerium in einem Artikel mal geschrieben hat, sie waren scheintot. Es war, als wären sie tot, aber man hat trotzdem irgendwo gewusst und vielleicht auch gehofft, dass sie eines Tages wieder auferstehen würden, was ja dann 51 Jahre später wieder passiert ist. Und das ist insofern relevant, wenn die USA jetzt sagen, dass sie zum Beispiel anerkennen, dass gewisse Regionen in der Ukraine oder eben die Krim russisch sind und russisches Staatsgebiet sind, dann brechen sie mit ihrer eigenen und schon seit langem bestehenden Tradition, nämlich eine Tradition, die seit 1931 besteht. Das nennt man die Stimson-Doktrin. Damals hat der Außenminister Henry Stimson anlässlich des japanischen Einmarschs in der Mandschurei und der Richtung eines Marionettenstaats namens Manchuoko klargestellt, dass die USA diese Errichtung von dem Marionettenstaat Manchuoko nicht als rechtmäßig anerkennen werden. 9 Jahre später, dann im Zusammenhang mit der Okkupation der baltischen Staaten, haben die USA noch einmal erklärt, dass sie das nicht anerkennen werden, dass die baltischen Staaten aus ihrer Sicht nicht Teil der Sowjetunion geworden sind. Und wenn Trump jetzt sagt, dass er die russische Gebietshoheit über die Krim oder eben in der Ostukraine anerkennt, dann bricht er mit einer sehr, sehr alten und kontinuierlich so aufrechterhaltenen außenpolitischen Tradition der USA und ganz allgemein der Staatengemeinschaft. Also der Grundsatz, dass man gewaltsame Gebietsveränderungen nicht anerkennt, beziehungsweise die Errichtung von Marionettenstaaten nicht anerkennt, der ist ja alt und gilt in anderen Situationen genauso. Deswegen ist ja Marokko zum Beispiel nicht die rechtmäßige Gebietshoheit oder der rechtmäßige Souverän in der Westsahara. Oder man sagt, dass Israel nicht der rechtmäßige Souverän im Gazastreifen oder in der Westbank ist. Oder dass die Türkei oder dieser türkische Marionettenstaat, die sogenannte türkische Republik Nordzypern, kein rechtmäßiger Staat im Sinne des Völkerrechts ist. Der einzige Staat, der diesen Pseudostaat anerkennt, ist ja die Türkei selbst. Und so weiter und so fort, um nur diese drei Beispiele zu nennen.
Ich fürchte nur, dass Trump deine Entrüstung genauso wurscht ist wie vieles andere auch. Ich komme noch kurz zur vatikanischen Staatsbürgerschaft. Das würde dich sehr freuen. Der Großteil der vatikanischen Staatsbürger ist offensichtlich Diplomaten.
Ja.
Was ja wirklich irgendwie nett ist. Und der Vatikan selber hat es veröffentlicht. Es sind Zahlen von Ende 2011, also schon ein bisschen älter. Aber damals hat es 594 vatikanische Staatsbürger gegeben. Davon waren 71 Kardinäle, 307 Mitglieder des Klerus, die eben an den Repräsentationen des Heiligen Stuhls tätig sind, 51 andere Klerusmitglieder, eine Schwester, damit ist die Frage der Frauen erledigt, 109 Mitglieder der Schweizer Garde sowie 55 andere Laien. Das wäre spannend zu wissen, welche das sind, wahrscheinlich irgendwelche von der Vatikanbank. The persons authorized to reside in the Vatican City maintain the original citizenship were 238 of the aforementioned numbers. Also 238 der 594 Staatsbürger leben tatsächlich im Staat der Vatikanstadt. Es gibt aber 3500 Personen, die dort leben und steuerpflichtig sind. Also die Staatsbürger sind wirklich eine kleine Schicht. Noch kleiner als der Anteil der Staatsbürger an der Wohnbevölkerung in Andorra oder in Luxemburg.
Ist der Staat der Vatikanstadt eine Steueroase?
Dazu möchte ich mich als Katholik nicht äußern. Na, ich glaube, sie haben sogar keine Mehrwertsteuer, wenn ich das richtig sehe, aber du darfst nur, oder wenn ich mich richtig erinnere, aber du darfst, glaube ich, nur, wenn du dort auch Resident bist, in diesen Geschäften, die sie dort haben, in den Apotheken und so weiter einkaufen. Und ich glaube, früher ist da recht viel Chic gekauft worden. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt noch verkaufen, aber ja, sie sind eine Steueroase, aber für ein beschränktes Klientel.
Ja, das ist gar nicht so selten, dass wenn man eine Art Würdenträger ist oder ein offizielles Amt hat, man als Vorbedingung dafür auch Staatsbürger sein muss. Ich komme nochmal zum österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetz aus dem Jahr 1965. Da steht zum Beispiel in § 25 bzw. in § 6, dass man die Staatsbürgerschaft auch durch Dienstantritt als ordentlicher oder außerordentlicher Hochschul-, Universitäts- zu Professor erwirbt. Also das ist noch das alte Denken, dass wenn man in Österreich Professor ist, dann muss man auch Österreicher sein. Das ist natürlich komplett vor der Globalisierung von Wissen und Prä-Erasmus und Prä-Vernetzung und so weiter und so fort. Da war noch dieser alte Gedanke und das hat auch eine Rolle gespielt übrigens bei Georg Jelinek. Den haben wir heute schon nicht zitiert, aber implizit mitgedacht. Das ist der, von dem unter anderem...
Bei der Theorie mit den Staatsbürgern, Staatsterritorium und Staatsgewalt.
Genau, die Drei-Elemente-Lehre, die er übrigens aber nicht erfunden hat. Ist auch so ein Fall. Ich habe mal ein älteres Lehrbuch gefunden, Völkerrecht, aber auf Englisch aus dem Jahr 1836. Ich glaube, es war Wheaton's Elements of International Law. Da hat er auch so eine Definition, wo diese drei Elemente vorkommen. Aber er ist der, den man mit den drei Elementen assoziiert. Und der Georg Jelinek ist ja nach Deutschland gegangen, weil er in Österreich als Universitätsprofessor so umstritten war, beziehungsweise es nicht werden konnte, weil man damals gesagt hat, ein Jude kann kein österreichischer Verfassungsrechtler an einer Universität sein. Also er war betroffen vom Fördesjäckel-Antisemitismus, ist deswegen dann auch nach ausgerechnet Deutschland gegangen und ist dort, weil das eben damals auch gegolten hat, Deutscher geworden. Deswegen sagt man meistens, er ist ein deutsch-österreichischer Hochschullehrer bzw. Verfassungsjurist. Ich denke mir da aber, wenn jemand wegen Antisemitismus aus Österreich weggeht, dann können wir ihn auch nicht mehr für uns beanspruchen. Dann sage ich, der ist ein deutscher Hochschullehrer.
Einstein war ja auch Österreicher deswegen.
Das musst du jetzt erläutern.
Einstein hat, glaube ich, in Prag unterrichtet, eine Zeit lang, in der Zeit der Monarchie noch, und ist auch aufgrund dieser Regelung österreichischer Staatsbürger geworden. Es gibt sogar einen Entwurf einer 1.000 oder 5.000 Schilling-Note im Geldmuseum der Nationalbank, wo Einstein drauf ist, weil man eben den irgendwie für sich deklarieren wollte, aber über den Entwurf ist dann doch nicht hinausgekommen, weil man sich der Peinlichkeit dieser Akquise dann vielleicht irgendwie bewusst geworden ist.
Ja, man hat da doch einige honorige Personen verloren und es wäre historisch unfair bzw. amoralisch, wenn man die dann später auf einmal für sich reklamiert und mit denen hausieren geht. Ein letztes noch zum Staatsbürgerschaftsrecht. Ich möchte mit einem Mythos aufräumen, nämlich dem Mythos, dass man von Österreich aus oder aufgrund der österreichischen Rechtslage nur Österreicher sein darf, außer man ist Anna Netrebko. Das stimmt in dieser Form nicht. Das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht sagt, wenn man mit mehr als einer bzw. mit einer zusätzlich zu Österreich bestehenden Staatsbürgerschaft auf die Welt kommt, dann kann man die behalten und das auch über den 18., 19., 20., 30., 50. oder 100. Geburtstag hinaus. Mit anderen Worten, wenn jemand von einem türkischen Vater und einer österreichischen Mutter geboren wird, das sind die Eltern, dann kann diese Person beide Staatsbürgerschaften haben und auch behalten. Was bei Österreich so umstritten ist, ist der spätere Erwerb entweder der österreichischen Staatsbürgerschaft, dann muss man die früher bestehende zurückgeben, außer bei Ländern wie dem Iran, weil da kann man sie nicht zurückgeben. Der Iran lässt einen nicht gehen sozusagen.
Griechenland oder, auch.
Ja, gibt es einige Länder sicher. Oder umgekehrt, wenn man eine andere Staatsbürgerschaft erwirbt, dann verliert man ex lege die österreichische. Das war ja vor einigen Jahren, vielleicht erinnerst du dich noch, so eine Frage bei einem späteren Literaturnobelpreisträger namens Peter Handke, weil der ja einen jugoslawischen bzw. damals de facto serbisch-montenegrinischen Pass bekommen hat, auf dem eindeutig drauf stand Staatsbürgerschaft. Was war das damals? Die Föderale Republik Jugoslawien. Und wenn er die Staatsbürgerschaft von Jugoslawien bekommen hat, ist er eigentlich ex lege ausgebürgert worden. Das war dann auch wirklich eine Frage für den zuständigen Kärntner Behörden. Man hat aber da, glaube ich, nicht allzu große Bemühungen oder ein allzu großes Interesse daran gehabt, dass er die österreichische Staatsbürgerschaft verliert. Aber rein rechtlich gesehen, wenn jemand im eigenen Wissen die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes bekommt, und er hat ja diesen Pass auch verwendet, um im damaligen Jugoslawien einfacher reisen zu können, dann verliert man sie eigentlich schon, was nicht passiert ist, wenn man sie gegen den eigenen Willen bekommt, also wenn man gegen den eigenen Willen eine andere Staatsbürgerschaft bekommt oder es gar nicht weiß, aber er wusste ja sogar, dass er einen Pass bekommen hat, er hat ihn sogar verwendet und in diesem Pass stand drinnen Nationality Jugoslavia.
Da sieht man mal wieder die normative Kraft des Faktischen, oder? Du kannst ein Ungustel sein mit einer fremden Staatsbürgerschaft und man bürgert die halt trotzdem nicht aus, weil du einen Nobelpreis gekriegt hast. Aber dieses Privileg ist uns nicht allen zuteil geworden.
Ja, und das ist noch der letzte Punkt. Man macht natürlich auch eine Ausnahme von diesem Grundsatz, dass man die frühere Staatsbürgerschaft zurückgeben muss, wenn zu erwarten ist oder wenn es schon so ist, dass man besondere Leistungen für die Republik erbringt.
Ja, aber also, das müsste er beantragen und das hat er auch nicht getan.
Ja, oder es geht auch umgekehrt, wenn jemand Österreicher wird, kann er sie auch die andere, glaube ich, behalten, wenn eben da auch irgendwie, wenn jemand sie bekommt, eben wie zum Beispiel Anna Netrebko oder bei einem Sportler. Jetzt, wo das österreichische Fußballnationalteam so gut ist, stellt sich die Frage ja nicht mehr, aber früher hat man sich gedacht, wenn wir schon keine guten Österreicher haben, dann bürgern wir halt zweitklassige Deutsche ein, die in Deutschland nicht ins Nationalteam kommen, damit wir wenigstens die B-Ware, wenn man es so ausdrücken möchte, von Deutschland bekommt und die für uns spielen lässt. Und da hat man dann auch immer argumentiert, die können dann vielleicht auch gleichzeitig Deutsche bleiben, weil Hauptsache sie werden Österreicher und schießen ein paar Tore für unser damals sehr, sehr schlechtes Nationalteam. Ja, ich glaube, damit haben wir aber wirklich diesen Themenkomplex Staatsbürgerschaft abgehandelt.
Ich möchte aber doch noch einmal zum Heiligen Stuhl zurückkommen, weil du wieder so schnell davon weg bist. Du hast gesagt, der Heilige Stuhl ist gestorben und das finde ich doch etwas perplex, dass ein Völkerrechtssubjekt stirbt, weil um in der österreichischen Diktion zu bleiben, es stirbt ja nicht das Organ, es stirbt ja der Organwalter.
Der Papst als die Person, die auf dem Heiligen Stuhl sitzt, ist ja ident mit dem Heiligen Stuhl. Aber ja, er lebt weiter, weil der Heilige Stuhl unabhängig ist davon, ob jemand auf ihm sitzt. Aber wenn es einen Papst gibt, verkörpert er. Er ist gewissermaßen eine Inkarnation, also eine Verfleischung des Heiligen Stuhls. Aber gleichzeitig, wenn er stirbt, stirbt der Heilige Stuhl nicht mit. Aber irgendwie schon. Also es ist vielleicht so Schrödingers Heiliger Stuhl.
Ja, aber es ist wie mit der Krone in einer Monarchie. Der König stirbt und der nächste ist König. Der König ist tot, lang lebe der König. Beim Papst gibt es halt dieses Interregnum, die Sedis Vacans, in der ja die Kardinäle als Ganzes handeln, aber nicht alles dürfen. Also eigentlich auch nicht der Heilige Stuhl sind. Und nach dieser Sedis Vacans gibt es dann wieder einen Papst. Also man könnte eigentlich sagen, der Heilige Stuhl schläft ein und erwacht wieder. Bisschen wie beim Werwolf-Spiel.
Sedis Vacantia, also der Stuhl ist unbesetzt oder er ist leer.
Aber den Stuhl gibt's ja noch. Er ist nur leer.
Das Problem dabei ist, dass der Heilige Stuhl und der Papst eins sind, aber wenn er stirbt, der Heilige Stuhl nicht stirbt, sondern nur der Papst.
Wenn du das logisch zu Ende denkst und wirklich sagst, den Heiligen Stuhl gibt's in der Sedis Vacans nicht als Völkerrechtssubjekt, dann verlieren alle diplomatischen Vertretungen des Heiligen Stuhls ihr Recht, dann existieren die ja auch nicht mehr. Dann wen vertreten die diplomatisch?
Ich hoffe, ich habe nicht gesagt, dass der Heilige Stuhl untergegangen ist, sondern der Heilige Stuhl ist gestorben, gestorben.
Der Heilige Stuhl ist nicht gestorben. Derjenige, der auf dem Heiligen Stuhl sitzt, stirbt.
Aber der auf dem Heiligen Stuhl sitzt, ist gleichzeitig der Heilige Stuhl.
Na, aber sonst wird man ja nicht der Heilige Stuhl sagen, sondern der Papst.
Ja, das kann man ja, das kann man synonym verwenden.
Ja, aber der Papst sitzt am Heiligen Stuhl, oder? Und Benedikt war immer noch Papst, aber emeritiert und nicht mehr der Heilige Stuhl, kann ich auch sagen.
Ja, aber dann ist auch der emeritierte Papst.
Ja, ist trotzdem der Papst.
Naja.
Ja, aber wir müssen jetzt nicht um Kaisers Bart oder um den Stuhl des Papstes streiten, aber ich glaube, ich habe gute Argumente dafür zu sagen, dass der Heilige Stuhl mit dem Tod eines Amtsträgers nicht untergeht. Oder in dem Sinn stirbt, der Stuhl stirbt nicht. Der Stuhl ist nur vakant. Sede vacante.
Sagen wir es so, was ich eigentlich gemeint habe, ist, dass das Synonym für den Heiligen Stuhl, nämlich der Papst, gestorben ist, aber der Heilige Stuhl als Rechtssubjekt nicht untergeht. Aber der Papst, der ein Völkerrechtssubjekt ist, aufgrund seiner rechtlichen Identität mit dem Heiligen Stuhl, schon. Macht das Sinn?
Ja, ich sage nur, spannend wäre es jetzt im internationalen Rechtsverkehr, wie man mit dem Heiligen Stuhl umgeht, wenn er nach außen handeln muss in einer Zeit, in der er eigentlich vakant ist. Aber ich glaube, diese Problematik herbeizudiskutieren wäre ein bisschen schwierig. Keine Ahnung, stell dir vor, irgendein apostolischer Nuntius läuft nackt durch Paris 3 Tage lang und was macht man da? Wahrscheinlich einfach einsperren und warten, bis der nächste Papst ihn wegräumt. Aber irgendeine Möglichkeit könnte es schon einmal geben.
Was ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, weil ich es gerade sehe beim Wikipedia-Eintrag zur Sedis Vacans, ist, dass es keine pathologische Untersuchung oder gar Autopsie des verstorbenen Papstes gibt. Vielmehr wird der Tod des Papstes vom, und da spreche ich jetzt wahrscheinlich falsch aus, Camerlengo, dem päpstlichen Kämmerer, offiziell festgestellt. Dazu wurde früher die sogenannte Hammerfrage gestellt, bei welcher der Camerlengo dem verstorbenen Papst dreimal mit einem zeremoniellen Hämmerchen aus Silber und Ebenholz auf die Stirn klopfte, ihn bei seinen Taufnamen rief und fragte, ob er schlafe. Ja. Davon ist allerdings in Universi Dominici Gregis nicht mehr die Rede, weswegen das Ritual als obsolet gelten kann. Beim Tode Papst Johannes Paul II. Am 2. April 2005 wurde der Verstorbene angesprochen, ohne dass ein Hämmerchen zur Anwendung kam.
Domisne, Ralfe, Domisne.
Ich bin wach.
Na, Gott sei Dank.
Ich könnte auch Papst werden übrigens. Ah nein, ich nicht, ich bin ja ausgetreten. Du könntest Papst werden.
Ich könnte Papst werden, ja, aber wir waren Frau und ein Kind. Und ich weiß nicht, ob der Vatikan ein Auskunftsrecht hat, also wäre es wahrscheinlich ziemlich fad.
Du müsstest hoffen, dass der Vatikan nicht, beziehungsweise ist es der Vatikan, der dazuhört? Es sind ja nur Organwalter. Der Vatikan selbst Radio kann ja Vatikan. Nur handeln. Kann ja nur handeln, ja.
Durch den Papst. Naja, ja. Der Vatikan selber hat ja vom Papst bestellte Organe, naja, die ja auch in der Sedis Vacans weiter bestellt bleiben. Nicht alle, aber doch einige. Auch spannend, oder? Da hast du nicht so eine komplette Diskontinuität. Ich glaube, über das Wort stolper ich, glaube ich, jedes Mal drüber. Ja, könnte man trefflich und lange drüber streiten. Nimmt die Vatikanbank Zahlungen in der Sedis Vacans an? Wahrscheinlich ja.
Ja, und das Letzte noch, falls sich jemand fragt, wie oder ob der Heilige Stuhl jetzt überhaupt handeln kann. Ja, weil die notwendigen Funktionen vom Amt des Papstes gehen über auf das Kardinalskollegium und werden von diesem, bis eben ein neuer Papst gewählt worden ist, gemeinschaftlich ausgeübt. Und da gibt es diesen Fischerring, der Siegelring des verstorbenen Papstes, der wird in so viele Teile zerbrochen, wie es Kardinäle gibt, die anwesend sind. Aber heute ist das nicht mehr praktikabel, weil es zu viele Kardinäle gibt. Ja.
Dann wird er eingeschmolzen und dann wird für den neuen Papst ein neuer gemacht.
Ja, das ist schon toll. da könnte man gleich wieder eintreten in die Kirche.
Einer von uns.
Wollen wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen über die Wienwahl sprechen?
Ja, natürlich gerne. Bitte erzähl mir mehr über den Zusammenhang von niedriger Wahlbeteiligung und hohem Anteil von Nichtwählern unter der Wohnbevölkerung.
Nein, dieses Thema ist ausgelutscht, wenngleich wichtig. Also natürlich, das ist auch so ein Ritual alle paar Jahre, dass wir darüber sprechen, wie viele Wiener bzw. Menschen, die in Wien leben, nicht wahlberechtigt sind. Dieses Ritual möchte ich jetzt aber hier nicht performen. Was ich aber trotzdem ritualmäßig mit dir kurz besprechen möchte, ist dieser, und ich weiß, du wirst jetzt kurz aufjaulen, aber dieser wunderschöne Sonderfall, dass man in Wien Bezirksvertretung wählt, Gemeinderat und dass eben der Bürgermeister nicht nur Bürgermeister ist, sondern auch Landeshauptmann. Erklär das doch mal ganz, ganz kurz. Ich weiß, und du sagst es, das haben wir schon so oft gesagt, aber noch einmal, du musst immer bedenken, Menschen hören heutzutage nur noch mit halbem Ohr zu, erstens, und zweitens vergessen Menschen ganz, ganz viel. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jemand, nur weil er oft bei uns zuhört, sich alles merkt, vor allem, weil wir uns so oft verlieren.
Wien war, bevor es Land wurde, Gemeinde. Nona nicht. Das hat schon in der Monarchie immer wieder Pläne gegeben, Wien zu einer reichsunmittelbaren Stadt zu machen. Diese Pläne sind nie umgesetzt worden, aber nach der Gründung der Republik relativ schnell klar geworden ist, dass man eine Trennung von Wien und Niederösterreich durchführen möchte, aus vielen politischen Überlegungen, die SPÖ, also SPÖ damals noch nicht, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Niederösterreich-Land war eher dagegen, genauso die Christlich-Sozialen in der Stadt in Wien waren auch dagegen, weil sie natürlich jeweils an der stärkeren Partei auf der anderen Seite gehangen sind, aber das hat halt nichts genutzt. Man hat sich dann auf das sogenannte Trennungsgesetz geeinigt, das gibt es immer noch. In diesem Trennungsgesetz sind dann auch verschiedene Güter hin und her geschoben worden, das Landhaus zum Beispiel in der Herrengasse, das hat lange Zeit beiden gehört, und nachdem die Niederösterreich die Hauptstadt verlegt hat nach St. Pölten, hat dann Niederösterreich das Landhaus bekommen und Niederösterreich hat das Landhaus bekommen unter der Prämisse, dass die Hauptstadt in Wien bleibt, und wenn das nicht mehr so ist, dann mussten sie es zurückgeben. Das wollten sie aber nicht, und dann hat man es eingetauscht, glaube ich, gegen ein paar Grundstücke, unter anderem das der Bezirkshauptmannschaft für Wien Umgebung und ein Stück der Donauinsel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, long story short, man hat diese beiden Gebiete getrennt hat, also eigentlich aus einem früheren Bundesland Niederösterreich zwei Bundesländer gemacht, nämlich Wien und Niederösterreich. Die Grenzziehung war damals auch noch eine andere als heute, also Wien war deutlich kleiner in den 20er Jahren, ist dann in der Nazizeit zu groß Wien aufgeblasen worden, da war Mödling dabei und einige andere niederösterreichische Gemeinden, die man dann später wieder rausgenommen hat. Damit hat man dann den Bezirk Wien-Umgebung gegründet, den man dann später auch wieder aufgelöst hat bei irgendeiner der letzten Reformen von Erwin Bröll. Auf jeden Fall gibt es jetzt Wien als Land und Wien als Gemeinde. Wie behandelt das Bundesverfassungsgesetz Wien? Das BVG behandelt Wien in erster Linie als Gemeinde, weil es das ja auch schon früher war, und hängt dieser Gemeinde quasi eine Medaillon, setzt ihr einen Hut auf und da steht drauf auch Land. Und in diesem Sinn ist der Bürgermeister von Wien Bürgermeister und dann auch Landeshauptmann und ist der Gemeinderat von Wien Gemeinderat und dann auch Landtag. Und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Sitzungen, weil der Gemeinderat kann ja nicht Landesgesetze beschließen und umgekehrt das Land auch nicht Gemeindegesetze. Ein bisschen Problem in Wien ist natürlich die Gemeindeaufsicht, weil das Land kann sich ja nicht selber beaufsichtigen. Genauso Instanzenzüge, nicht immer ganz einfach. Auf jeden Fall.
Ganz kurz. Das ist auch der Grund, warum in anderen Städten man beim Gemeinderat auch als Nicht-Österreicher mitwählen darf, in Wien aber nicht, weil er eben auch gleichzeitig der Landtag ist. Das wäre eine Ebene zu weit oben gewissermaßen.
Genau, und bei dieser entsprechenden EU-Regulierung, also ich glaube damals noch EG, wo das halt beschlossen worden ist, dass man auf Gemeindeebene wählen darf, hat Österreich das auch angemerkt, dass in Wien diese unterste staatliche Ebene, wo die Wahlberechtigung besteht, die Bezirksvertretungen sind, die nach ständiger Judikatur des Verfassungsgerichtshofs auch allgemeine Vertretungskörper sind. Also Bezirksvertretungen sind ja etwas, was es ja sonst in der Form nirgendwo so wirklich gibt. Ich weiß nicht, hat Graz sowas Ähnliches, keine Ahnung, will mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage mal, in den Bundesländern unbekannt. Also für meine Frau ist das immer wieder ein Faszinosum, weil sie aus Wien kommt und diese geheiligte Dreifaltigkeit, das Gemeinde, Land und Bund, in dem sie nicht so kennt, wie wir das da kennen, am Land unter Anführungszeichen, weil bei uns gibt es halt die Gemeinde und dann gibt es das Land und in Wien gibt es das halt nicht so. Oder da gibt es halt den Bezirk und der Bezirk ist dort natürlich wieder was anderes als in den Bundesländern, weil ein politischer Bezirk oder in Vorarlberg und Niederösterreich heißen sie Verwaltungsbezirke, sind reine Verwaltungssprengel der Länder. Das ist die allgemeine staatliche Verwaltung in den Ländern, die auch für den Bund mittelbare Bundesverwaltung miterledigt, bla bla bla. Die sind die, die alles machen, wenn niemand anderer dafür zuständig ist. Bezirkshauptmannschaften oder in Städten mit eigenem Statut, das Magistrat, das sind quasi Auffangbehörden, die für alles zuständig sind, wenn sie in irgendeine Autonomie hineinkommt. Und in Wien macht das eigentlich, also macht das Land, weil es ja auch Gemeinde ist und gleichzeitig auch Statutarstadt. Also Wien ist wirklich ein sehr kurioser Fall. Und da sind die Bezirke so etwas wie Untergemeindevertretungen. Also bei uns gibt es mehrere Dörfer in Feldkirch. Also wenn jetzt da ohne um die kleine Crew der Feldkircher, die vielleicht zuhören, anzusprechen, wenn jetzt Toasters seine eigene Vertretung hätte und Giesingen die eigene und dies ist die eigene, das wäre dann das, was in Wien die Bezirksvertretungen sind. Und die kriegen auch nur Aufgaben übertragen und ein Budget von der Gemeinde. Sie haben aber zum Beispiel keine eigenen Mitarbeiter und so weiter und so fort. Recht eingeschränkt in ihrer Autonomie und können von der Gemeinde respektive dem Land gesetzlich auch jederzeit wieder abgeschafft werden. Da gibt es keine Bestandsgarantie in dem Sinn. Die Bundesverfassung fordert, dass es Gemeinden gibt, aber sie fordert nicht, dass es Gemeindebezirke gibt. Und ja, deshalb ist Wien Gemeinde und Land, beides. Und deshalb gibt es in Wien auch nicht amtsführende Stadträte. Auch das ein Kuriosum, über das wir schon gesprochen haben, weil eben die Bundesverfassung vorsieht, dass die Regierung in den Gemeinden, also der Stadtrat, der Gemeindevorstand, wie auch immer man ihn nennt, der Stadtsenat in Städten mit eigenem Statut, dass der proportional zum Wahlergebnis des allgemeinen Vertretungskörpers, also des Gemeinderates oder der Gemeindevertretung, wie auch immer sie heißt, bestellt wird. Und in Wien gibt es halt die Möglichkeit, dass man diesen Leuten dann kein Ressort zuteilt, aber es muss sie geben, weil die Bundesverfassung eben sagt, diese Bestimmung über die Gemeinden im BVG ist auch auf Wien anwendbar. Da könnte der Bundesverfassungsgesetzgeber jederzeit sagen, na, das nehmen wir raus und Wien kriegt das quasi in die eigene Verfassungsautonomie als Land übertragen und kann dann diese nicht amtsführenden Stadträte abschaffen. Aber es jammern immer alle gern darüber, auch von den NEOS ist das, glaube ich, immer wieder kritisiert worden, aber ich habe jetzt im Regierungsprogramm nicht gelesen, dass das geplant wäre, das an den Bundesverfassungsgesetzgeber heranzutragen, diese Regelung zu ändern.
Also in einem Satz, Wien ist Bundeshauptstadt, Bundesland und Gemeinde und daraus ergeben sich alle möglichen lustigen Konstellationen.
Ja, wobei die Bundeshauptstadt eigentlich das ist, wo am wenigsten rechtliche Dinge dranhängen, außer eben der Sitz der obersten Organe, aber ansonsten ist es eher ein Ehrentitel.
Was ich noch hinzufügen möchte, sind weniger rechtliche Fakten als ein paar ganz nette Pub-Quiz-mäßige Infos, die ich aus dem Wien-Quiz vom Profil habe. Also das haben eben der Max Miller und die Iris Bonavida erstellt und da sind so Fragen, zum Beispiel, weißt du, welches Bundesland das jüngste ist?
Ach, lass mich kurz nachdenken, das ist, glaube ich, nicht das Burgenland, sondern Wien, oder?
Es ist seit 2013 Wien mit 39,6 Jahren.
Ach so, du meinst Durchschnittsalter der Bevölkerung,
ja,
ach so.
Ja, ja,
ja, ja, das so. Hätte das schon sagen können. Vorarlberg ist übrigens das zweitjüngste Bundesland.
Ja, weißt du, welches das älteste ist?
Ich nehme an, die Steiermark.
Na, das Burgenland mit 48,9. Und ich bin jetzt im Moment fast so viel Durchschnitt, wie man nur sein kann, mit 39,6 Jahren in Wien. Was auch lustig ist, welches Obst und Gemüse, das in Österreich produziert wird, stammt zum größten Anteil aus Wien? Also Wien ist für zwei verantwortlich für den größten Prozentsatz, nämlich 62% und 63%. Es gibt ja auch den Bauernbund in Wien auch, es gibt Wiener Bauern.
Erhelle mich, ich nehme jetzt mal an, es sind vielleicht Paprika.
Nein, es sind 62% aller Gurken in Österreich, also Wien ist Gurkenhauptstadt, und 63% aller Melanzanis, interessanterweise. Gut, welche zwei kulinarischen Einrichtungen aus Wien sind UNESCO-Weltkulturerbe?
Sacher und...
Fast, ja, na, Kaffeehäuser allgemein.
Kaffeehäuser allgemein, okay.
Ja,
und
die Würstelstände.
Ah, wirklich, tatsächlich, schön.
Und die sind wirklich bedroht, weil 2015 gab es noch 439, jetzt gibt es nur noch 279 Wiener Würstelstände. Wien ist auch bekannt als eine Kongressstadt. Es gibt auf der Welt nur drei Städte, in denen mehr Kongresse stattgefunden haben im letzten Jahr, nämlich Paris, Singapur und Lissabon. Und letztes Fun Fact über Wien, es gibt 15.870 Hunde, das sind 15 weniger, als es in St. Pölten Einwohner gibt. Auch so ein Fun Fact. Und als jemand, der in Wien wohnt, kann ich dir sagen, es gibt unfassbar viele Hunde, die die Straßen bzw. die Häuserecken voll pissen bzw. voll scheißen. Aber es gibt auch viele, ich glaube, es sind so um die 3000 so Sackerlspender. Man sagt ja auch, nimm ein Sackerl für dein Gackerl. Und als jemand, der in Wien groß geworden ist und vor allem als Kind öfters mal in Hundescheiße getreten ist, möchte ich schon sagen, oder muss ich sagen, es ist wesentlich besser geworden. Es ist noch immer nicht perfekt. Manchmal gibt es so Leute, die wahrscheinlich Sadisten oder sonstige Arschlöcher sind, die ihren Hund sogar auf viel begangene Straßen mitten auf die Mahilverstraße scheißen lassen und es nicht wegräumen. Das sind wahrscheinlich Menschen, die irgendein Grand auf die ganze Welt haben, aber ganz allgemein ist es wesentlich besser geworden, als es früher noch war.
Ich finde solche Wiener Probleme jetzt so retrospektiv und aus der Ferne sehr charmant und erheiternd. Aber ich habe in der Zwischenzeit noch kurz nachgeschaut, Wien ist auch historisch tatsächlich das jüngste Bundesland. Also das Burgenland ist 1921 zu Österreich gekommen und das Trennungsgesetz ist von 1924.
Ah, gut. Ja, jetzt ist noch die Frage, wollen wir auf die Ergebnisse eingehen? Naja, eigentlich nicht. Das ist eigentlich faden, das können das alle anderen auch.
Ist wenig überraschend. Hat dir irgendwas überrascht dran?
Ich habe aufgrund seiner Omnipräsenz in österreichischen Medien, die 24 Stunden News-Inhalte liefern müssen und eine Polit-Talkshow nach der anderen produzieren, gedacht, dass HC Strache etwas besser abschneiden würde, muss ich sagen. Also, dass er so schlecht abschneidet, er war auf Instagram in meinem Feed sehr präsent. Ich kriege ihn mit, dass er bei so ziemlich jeder Talkshow, die ihn einlädt, gleich wahrscheinlich in der Sekunde, wo ihn fragt, ja sagt. Also er war medial nicht weg, aber er scheint als Marke wirklich nicht mehr zu ziehen. Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass er da die 6-7% bekommt, aber wie viel, also um die 1,1%, so wenig, hat mich dann doch überrascht.
Da muss der Bundesgesetzgeber vielleicht bei der Privatfernsehförderung nachschärfen.
Ja, aber da muss ich echt sagen, das war die einzige Überraschung für mich. Ich hätte ihm ein bisschen mehr zugetraut. Er hat ja auch wirklich versucht, alle Register zu ziehen, um in den Gemeinderat zu ziehen. Also der war ja bei jeder erdenklichen Diskussionsrunde in jeder Schule, egal wo. Und er ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht zu lange Berufspolitiker sein sollte. Also wenn man wirklich nichts anderes mehr hat und auch das Rampenlicht so sehr vermisst, dann wirkt es halt verzweifelt bis traurig. Und ich finde den Kontrast zum Gudenus ganz interessant. Der war nach Ibiza über weite Strecken weg, ist auch jetzt meistens weg, scheint ein Leben nach der Politik zu haben und das wahrscheinlich auch zu genießen, nehme ich mal an. Oder zumindest die Politik nicht so sehr zu vermissen, dass er jetzt ständig sich wieder irgendwo aufstellen lässt oder eben zu Diskussionssendungen läuft und dergleichen. Also als Politiker wahrscheinlich wichtig, etwas anderes auch zu haben, beziehungsweise ganz allgemein im Leben. Nichts darf zu wichtig werden, weil sonst wird man bei dieser Sache, die einem so wichtig ist, verdammt unentspannt bis verzweifelt.
Das sagt sich leicht, wenn man keine Kinder hat.
Der Herr Strache hat relativ viele davon. Aber auch da könnte man auch sagen, abseits von der Politik, Politik ist ja auch für Kinder nichts Gutes. Jetzt nicht, dass Kinder in die Politik gehen sollen.
Ich meine jetzt nicht die Politik mit den Kindern, sondern ich meine die Kinder an sich. Da kannst du nicht sagen, man soll sich nicht zu sehr auf Kinder konzentrieren, weil dann ist man versteift und dann geht alles schief. Also ich meine, aber du wirst jetzt Eltern nicht einreden können, dass Kinder genauso wie Politik etwas sind, wovon man nicht so viel haben kann.
Was ich nur meine ist, als Politiker Kinder haben ist sicher nicht so einfach. Ich erinnere mich noch damals, dass die Tochter vom Gusenbauer gemobbt wurde und ihr Foto, ihr Klassenfoto auch im damaligen U-Bahn-Express gezeigt wurde, weil sie ein Emo war, und Kinder von Politikern haben es oft sicher nicht einfach.
Natürlich, das ist auf jeden Fall schlimm für viele, also undiskutabel, dass man sich das als Politiker gut überlegen muss, was man der eigenen Familie antut, ja. Wobei, ich glaube, das wird es heute auch nicht mehr geben. Ich meine, es war damals schon Wahnsinn, aber das wird sich nicht mehr spielen, Gott sei Dank.
Vielleicht noch ein interessantes Fun Fact. In Wien gilt eine, das weiß ich auch aus diesem Quiz, Abkühlungsphase von einem Jahr bis, also nach dem Tod, bis ein Straßenname nach jemandem benannt werden darf.
In Interkalarfrist.
Die was?
Interkalarfrist.
So nennt man das?
Ich glaube schon, ja.
Was du alles weißt. Ja, in Niederösterreich gibt es die nicht. In Niederösterreich können auch lebende Personen schon Namensgeber für Straßen sein. Gibt es einen Pröllweg?
Bestimmt irgendwo, aber man hat es. Ich kann mich noch gut erinnern an einen berühmten niederösterreichischen Radfahrer, der bei der Tour de France irgendeinen Abschnitt gewonnen hat und dem man dann in der Heimatgemeinde eine Straße gewidmet hat und dann hinterher hat alles zurückgeben müssen, weil er gedopt hat. Ja, das ist, diese Interkalarfrist hat schon ihre Berechtigung.
Noch ein wunderschönes Wien-Fact, weil Wien ja auch so ein besonderes Verhältnis zum Tod hat, beziehungsweise Wien ein besonderes Verhältnis zum Tod nachgesagt wird. Erschöne Leich, es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Beim Wienflusskanal wurden Grabsteine als Baumaterial verwendet und bei einigen kann man sogar noch im Flussbett die Grabinschriften lesen.
Ein schönes Bonmot zum Tod und Wien finde ich auch immer, dass Flussbestattungen, also in der Donau, in Wien nach Landesrecht verboten sind, in Niederösterreich aber erlaubt, und die Bestattung Wien als stadteigenes Unternehmen solche Flussbestattungen in Niederösterreich anbietet. Sprich, die fahren dann mit einem Boot nach Niederösterreich raus und versenken die in der Donau, weil in Wien selber dürfen sie es nicht. Und die Stadt Wien verdient dann etwas, das sie quasi im Ausland anbietet, weil sie es bei sich selber nicht haben möchte. Vielleicht haben sie es auch wieder geändert, das Gesetz. So monitore ich jetzt das Wiener Bestattungsrecht nicht. Man möge mich informieren, falls es sich geändert hat.
Apropos Bestattungsrecht, ich bin letztens mit dem Rad am Vereinshaus der Hells Angels Wien vorbeigefahren, und was dabei wirklich ironisch ist, ist, dass gleich daneben ein Bestattungsunternehmen ist. Das fand ich auch nicht ganz unlustig, wenn man sich vor Augen führt, was für einen Ruf die Hells Angels so haben. Ja, gibt es noch was zu sagen? Hat dich was überrascht am Wiener Wahlergebnis?
Na, also die KPÖ hat recht stark abgeschnitten, aber jetzt auch nicht in einem Ausmaß, wo ich mir sage, oh nein, mein Gott, hätte ich nicht erwartet. Ja, dass die ÖVP hinter den Neos zu liegen gekommen ist, ist schon... Das war schon, also jetzt auch wieder nicht so, dass man gesagt hätte, das hätte man sich nie vorstellen können, aber das war schon Rock Bottom. Also, dass die ÖVP in einem österreichischen Landtag jetzt wirklich die fünftkleinste Partei ist, das muss ihr schon wehtun. Aber ja, es ist Wien, es ist für sie ein schwieriges Pflaster. Das ist genauso. In Vorarlberg ist die SPÖ auch stimmenmäßig nur knapp vor den Neos zu liegen gekommen bei der Landtagswahl. Also, das ist natürlich eine Frage der historischen politischen Prägung auch eines Landes.
Mit Georg Renner gesprochen, könnte man sagen, es ist ein weiteres Merkmal vom Ende der Zweiten Republik.
Der will nur Bücher verkaufen.
Was ich auch noch kurz anmerken möchte, ist, dass der Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin, auch wenn ich nicht mehr dort lebe, aber immer noch emotional verbunden bin mit diesem Bezirk, nämlich Margareten, zum ersten Mal anscheinend eine grüne Bezirksvorsteherin bzw. einen grünen Bezirksvorsteher, ich weiß es nicht, welches Geschlecht die jeweilige Person haben wird.
Vielleicht auch divers.
Jedenfalls. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Rheinprechtsdorfer Straße, das war früher eine berüchtigte Straße. Warum? Weil sie die höchste Dichte an Wettlokalen in ganz Wien, wenn nicht sogar ganz Österreich, hatte. Die hat man dann umgebaut für viel Geld. Es hat sehr lange gedauert. Mein Friseur ist auch dort. Und am Ende des Tages ist es nicht wirklich gut geworden. Man sagt immer, ja, besser als vorher. Aber ich finde, das ist nicht die Frage, die man stellen sollte, ob es besser ist, sondern ob es gut ist. Und der Siebenbrunnenplatz, wo ein legendäres Café übrigens ist, das Siebenbrunnencafé, der ist eine reine Betonwüste. Die Rheinprechtsdorfer Straße ist nach all der Bauzeit auch keine angenehme Straße geworden. Die Autos stehen jetzt einfach statt auf der Straße auf dem Gehsteig, um zu parken. Ab und zu sind ein paar Alibi-Bäume, aber richtig verkehrsberuhigt ist da nichts geworden, beziehungsweise es ist keine Straße, die zum Verweilen einlädt. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Margaretner jetzt die Grünen zu der stimmenstärksten Partei gemacht haben. Vielleicht hat es aber auch den Grund, dass dieser Stadt, dass dieser Bezirk jetzt einfach
gentrifiziert wurde
und unabhängig davon, was mit der Rheinprechtsdorfer Straße passiert ist, die Grünen gewonnen hätten.
Ja. Ich bin jetzt kein Margaretenexperte, aber die Rheinprechtsdorfer Straße klingt doch nach einem klassischen österreichischen Kompromiss, wo man irgendwas macht und am Ende sind alle unglücklich damit. Ja. Weil man es allen recht machen wollte, nämlich.
Beziehungsweise Wiener Kompromiss. Ich habe mir nämlich auch angehört, die ganzen Interviews mit den Spitzenkandidaten, weil ich in der Arbeit immer Radio Wien höre. Also ich habe das mitbekommen mit Dominik Nepp, das mit Michael Ludwig und das eben mit Karl Mahrer, der übrigens in dem Interview gar nicht so unsympathisch war, aber weil du vorhin das Wahlergebnis von der ÖVP angesprochen hast, ein ehemaliger Polizist, der in der U6 Angst bekommt, beziehungsweise die Polizei ruft, weil auf der Marilverstraße jemand schläft, das ist jetzt nicht unbedingt der für Wien geeignete Kandidat, sagen wir es mal so. Und dann Ermittlungen hat es gegen ihn auch noch gegeben. Und die ÖVP ist ganz allgemein gerade in einer Art Identitätskrise mit den Post-Sebastian Kurz, jetzt auch noch Post-Karl Nehammer. Wen will ich nicht sagen, das haben wir jetzt.
Ja, sie werden es jetzt mit Fiegel machen, oder? Das ist ja, glaube ich, irgendein Urgroßer oder was auch immer, Neffe vom verstorbenen Bundeskanzler. Das bin ich gespannt. Ist vielleicht. Und weil erstens mal einer ohne Ermittlungsverfahren, das ist ja heutzutage auch schon was. Und ja.
Ja, da hat man auch gesehen, dass bei Dominik Nepp, der ja auch bei dieser ganzen Spesenaffäre, wo er jetzt auch im Zuge des Wahlkampfs herausgekommen ist, was sich der Strache so alles gegönnt hat auf Parteikosten bzw. Steuerzahlerkosten, da gab es übrigens auch ein Gutachten vom Heinz Mayer mal wieder, das gesagt hat, wie die Partei mit ihren Förderungen umgeht, ist eigentlich Sache der Partei. Und wenn sie da dem Parteichef ein gutes Leben spendieren, ist das jetzt nicht per se rechtswidrig. Auch interessant.
Ja, es ist natürlich eine sehr eingeschränkte Rechtssicht. Irgendwo verstehe ich es dann auch. Wir haben ja im Vorarlberg diesen Wirtschaftsbund-Prozess gehabt, wo es ja darum gegangen ist, dass der Wirtschaftsbund eines seiner Mitglieder, das auch ein Mitglied einer Landesregierung war, zu Essen eingeladen hat und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das dann als Anfütterung gewertet wurde, auch vom Gericht erstinstanzlich nicht rechtskräftig. Das sind schwierige Grazierungen. Jetzt ganz unabhängig davon, ob ich das gut finde oder nicht, dass sowas passiert, muss ich mir schon überlegen, ob ich in einem Staat leben möchte, in dem ich einer politischen Partei verbiete, Ausgaben ihrer Mitglieder zu finanzieren in dieser Art und Weise. Ja, da sind wir noch auf Wegen, weil da viel neue Rechtslage ist und ich bin gespannt, wie das dann am Ende des Tages ausgeht. Aber ich würde das nicht so eindimensional sehen, dass man jetzt sagt, ja, es gehört alles verboten und Ding und Dang. Was macht die Partei dann noch? Und wie stark kann der Staat auch in das Dispositionsrecht von Parteien eingreifen? Oder? Wir haben die Parteien immer mehr verstaatlicht. Da hat es in früheren Jahrzehnten deutliche Vorbehalte dagegen gegeben. Und die Parteien haben natürlich ihr Übriges dazu beigetragen, dass diese Verstaatlichungstendenz der Parteien zugenommen hat. Einerseits durch die Erhöhung der Parteienförderung, dann auch durch das Verbot von Parteispenden. Und auch all das hat natürlich immer Anlassfälle gehabt und auch durchaus seine Begründung. Auch die Eingriffs- und also die Prüfrechte des Rechnungshofes, des Landesrechnungshofes in Vorarlberg, wir haben ja sehr weitreichende Prüfrechte, auch das hat alles Begründung und sicher auch der politischen Transparenz geschuldet und in diesem Aspekt gut. Aber das hat natürlich auch eine andere Seite dieser Medaille, nämlich dass der Staat dann eben den Parteien schon sehr viel vorschreibt, wo du dich fragen musst, gibt es da irgendwann eine Grenze in einer Demokratie, wo ich sagen muss, eine Partei muss auch noch einen Handlungsspielraum haben, in den der Staat nicht einzugreifen hat.
Ja, denke ich mir auch. Wenn die Partei sagt, wir wollen, dass unser Parteichef bei guter Laune ist, dann zahlen wir ihm sein Haus, die Handtasche von seiner Ehefrau, seine Reisen oder was auch immer. Denke ich mir auch, ja, wenn das eine Form von Parteiausgaben ist, die man tätigen will, statt Wahlplakate einen glücklichen Parteichef,
die Frage bitte, soll ist halt sein. Auch.
Transparent soll es sein, das finde ich schon.
Und die Frage ist auch, gibt es gremiale Beschlüsse oder sind gremiale Beschlüsse notwendig? Gibt es die, hat der Parteivorstand gesagt, ja, wir zahlen das alles, oder hat da jemand ohne vorherige Konsultation der Gremien das für sich selber quasi genehmigt? Durfte der das, wenn er es nicht durfte? Untreue, das sind halt so Abklärungsfragen, da sind wir dann schon sehr tief im Strafrecht drinnen. Aber grundsätzlich ist es natürlich nicht schlecht, wenn die Parteien klare Regeln haben, wer was darf und wer was zu beschließen hat, bevor wer was kann. Auch da Mehraugenprinzip immer wichtig, gerade in einem Verein unter Anführungszeichen, bei der FPÖ ist es ja keine Anführungszeichen, die ist ja, glaube ich, immer noch Verein, in einem Verein, in dem ja die Leute grundsätzlich einer Ansicht sind. Wir alle wissen zwar, der Erzfeind, Feind, Erzfeind, Parteifreund, aber trotzdem, man hat ja eine gewisse Kordialität schon in einer Partei. Und dass man sich dann dort trotzdem noch gegenseitig irgendwo kontrollieren sollte, liegt auch auf der Hand. Aber auch da wieder die Frage, wie viel muss der Staat vorschreiben, wie viel entscheidet die Partei selber? Schwierige Ausverhandlungsprozesse.
Der eigentliche Punkt, den ich ansprechen wollte, war ja diese Interviews bei Radio Wien, die ja bewusst unpolitisch gestaltet waren. Darüber habe ich mich eh schon ausgelassen auf Blue Sky. Brauchen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen. Ich fand nur diese Art des Interviews irgendwie so viel gut, wenn man halt sagt, und, weiß nicht, was machen Sie als Letztes, bevor Sie einschlafen oder bevor Sie schlafen gehen? Diese Art von Fragen sind eigentlich völlig sinnbefreit.
Ja, aber das ist immer die Krux der Sommergespräche auch, oder? Wenn man da irgendwie ein joviales Setting haben will und dann trotzdem politische Fragen stellt und dann auch wieder nicht und so. Deshalb ist das ja alles so schmerzhaft manchmal. Und auch wieder nicht.
Genau. Und man normalisiert ja auch damit Positionen oder Leute, die selber gar nicht normal sein wollen. Also die FPÖ Wien zum Beispiel hat ja ganz bewusst einen sehr brachialen Wahlkampf gehabt. Also der Kickl hat ja da bei der Abschlusskundgebung noch vom Bladen Ludwig gesprochen und ich glaube Schnitzelgesicht hat er irgendwie auch gesagt oder der Kraus hat Schnitzelgesicht gesagt. Also die wollen ja gar nicht so freundschaftlich rüberkommen, zumindest nicht bei ihren eigenen Wählern. Aber warum ich diese Interviews trotzdem anspreche, ist, ich habe mich zwar am Anfang geärgert und mir gedacht, was ist das jetzt für eine Art von Journalismus, aber es ist trotzdem was hängen geblieben. Unter anderem, dass zum Beispiel der Dominik Knepp so lustigerweise ein bisschen ein Problem damit hatte, zu sagen, wie viel Spritzer jetzt getrunken werden, wenn er mal am Abend mit seinen Burschen, mit seinen Freunden fortgeht. Da hat man richtig gemerkt, er möchte einerseits schon sagen, na, da können schon ein paar Spritzer getrunken werden, andererseits wollte er auch nicht rüberkommen wie ein Alkoholiker. Das fand ich irgendwie ganz lustig, diese Bedrängnis, in der er war. Und was auch bei mir hängen geblieben ist, ist, dass der Herr Mara relativ sympathisch rübergekommen ist. Also ich mir dachte, wenn die Leute sich nicht verstellen und mal länger sprechen, das sind ja in den meisten Fällen keine Unmenschen. Und das Dritte, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass der Herr Ludwig wirklich alles versucht, um ja niemanden zu verprellen. Den hat man nämlich gefragt, aber da macht man am Ende so eine Art Wordrap, wo jemand einfach sagt, das eine oder das andere, und da hat man gefragt, Sachertorte oder Mannerschnitten, und er hat es nicht geschafft, Position zu beziehen. Da hat er auf einmal so eine politische Antwort gegeben, ja, beides sind Traditionsprodukte und Betriebe,
ja,
auf die wir aber stolz
ist,
sind.
Ja, das ist halt auch unglaublich mühsam als Politiker, oder? Du kannst das. Ja, aber in
man
so einem,
hat richtig
in so
gemerkt,
Punkt, in so
wie er Angst
halt
davor hatte, dass jemand aus dem Hotel Sacher dann anruft und sagt, du Michel, warum hast du jetzt gesagt Mannerschnitten? Oder umgekehrt, jemand von der Mannerfabrik sagt, warum hast du den Sacher, der Sachertorte den Vorzug gegeben?
Die wienerischste Antwort wäre wahrscheinlich gewesen, nichts von beiden, weil ich bin Diabetiker. Aber man kann schon auch charmante Lösungen finden, wo dann am Ende keiner vergrault ist. Ich verstehe es natürlich auch, dass man nicht beide vor den Kopf stoßen möchte. Oder auch wieder klassisch österreichische Lösung, oder? Man will sich auf nichts festlegen und am Ende bleibt halt diese Unentschiedenheit in Erinnerung.
Aber Moritz, er hat nicht einmal eine Antwort darauf geben wollen. Das hat man ihn auch gefragt, ob er lieber im Wienerwald oder in der Lobau. Sehr ein bisschen tricky, weil die Lobau wollen sie ja da irgendwie untertunneln. Aber trotzdem, er wollte nicht einmal sagen, ob er lieber im Wienerwald oder in der Lobau spazieren geht. Da hat er dann auch angefangen, ja, im Herbst im Wienerwald und im Frühling in der Lobau. Wovor hat er denn Angst, dass der Wienerwald anruft und sich beschwert, dass er die Lobau lieber hat? Oder ich weiß es nicht.
Er ist ein Bürgermeister für vier Jahreszeiten. Ja. Irgendwann liest es in der Kronenzeitung. Na du, das ist halt Politik. Versuche ihrer habhaft zu werden. Aber ja, solche Interviewformate, auch wenn sie manchmal mühsam sein können, haben dann eben auch mitunter diesen Effekt, dass man halt die Leute mal nicht politisch sieht, sondern doch überrascht ist, dass jemand auch ein Mensch ist, und das ist ja auch ganz nett.
Ja, aber da habe ich mir dann halt gedacht, kein Wunder, dass zum Beispiel jede Verkehrslösung in Wien so hartschart gemacht ist, weil da möchte man die Autofahrer nicht verprellen und die Radfahrer nicht und die Fußgänger nicht und am Ende ist keiner zufrieden. So richtig klassisch österreichisch. Niemanden verärgern wollen und damit aber eigentlich alle verärgern. Nur nicht zu stark Stellung beziehen. Und deswegen bin ich auch gespannt, mit wem die jetzt koalieren, weil, das habe ich mich dann auch noch gefragt, was ist eigentlich das Prestigeprojekt der Neos gewesen in dieser Amtszeit? Das, wo man sagt, dafür waren die Neos Teil der Wiener Stadtregierung.
Ich glaube, sie haben schon bei den Kontrollrechten ein bisschen Ausbau bewirkt, aber ich könnte jetzt auch nicht konkret sagen.
Kann eh sein, aber wen holt das ab?
Ja, mich, deshalb.
Du bist keine gute Zielgruppe.
Ja, ich bin auch kein Wiener, deshalb kann ich da nicht genau sagen, wofür die Neos jetzt in Wien in der letzten Legislaturperiode tatsächlich gestanden sind. Aber
du brauchst dieses Leuchtturmprojekt und das haben die Neos nicht gehabt. Und wenn sie jetzt noch einmal als Beiwagerl.
Der Familiennachzug wird es nicht gewesen sein.
Die haben sich ja auch noch umhängen lassen, die undankbarsten Bereiche. Also Bildung in Wien. Oder die Einbürgerung?
Ja, aber da habe ich gelesen, sind die Zeiten für die Erledigungen deutlich kürzer geworden. Da muss es aber auch ein wirkliches Personalproblem einfach in der Verwaltung geben haben. Da müssen ein paar feste, faule Grätzen drin gesessen sein, um das jetzt einmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Und wenn du sowas hast, dann musst du halt wirklich rudern als Politik, weil du kannst die Leute nicht rausschmeißen, es ist ja öffentliche Verwaltung, ding, dang, dong. Wenn dem wirklich so ist, wie ich es jetzt im Hinterkopf habe, dann kann man sagen, das ist ein Erfolg. Aber auch da kannst du natürlich sagen, ist das ein Leuchtturmprojekt. Und vor allem, wem nutzt das? Das nutzt Leuten, ja, die jetzt dann schon wählen dürfen. Haben die deshalb Neos gewählt? Ich glaube, ehrlich gesagt, was die Neos am meisten genutzt hat, ist der desaströse Zustand der Wiener ÖVP bei dieser Wahl.
Und weil du noch sagst, Wahlverhalten von Neo-Österreichern oder vor kurzem eingebürgerten Österreichern, das ist auch so ein Mythos, der gerne von rechts bemüht wird, weil man diese Pass-Egal-Wahl sich dann immer ansieht und sagt, na kein Wunder, dass die Linken alle einbürgern wollen, weil bei der Pass-Egal-Wahl wählen alle SPÖ und Grüne und KPÖ, aber die ist ja überhaupt nicht repräsentativ, weil diese Pass-Egal-Wahl wird ja gefördert von links, beziehungsweise eben, das ist eine linke Veranstaltung.
Ja, aber ich sag mal, man tut dem eigenen Anliegen keinen Gefallen, indem man dann halt immer wieder diese Narrative reproduziert, die auf der anderen Seite entsprechend ankommen. Aber dass die andere Seite sich auch bewegt, sieht man ja am türkei-affinen Wahlkampf der FPÖ, der teilweise gefahren wurde. Ne? Also die FPÖ hat die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien früher angesprochen, vor allem die Serben und mittlerweile offensichtlich auch die türkischstämmigen Österreicher, die in Wien leben, als Wählergruppe entdeckt. Ja, weil die sich jetzt auch über die Araber aufregen. Ist immer so der als vorletztes zugestiegen ist, ist immer der auch Angst hat. Also, ja.
Es ist ein Mythos zu glauben, dass jemand, der die Staatsbürgerschaft noch nicht so lange hat, dann automatisch links beziehungsweise pro Einwanderung, pro Zuwanderung ist, ganz im Gegenteil, wie du eben sagst, der letzte in den Zug eingestiegene, der gerade noch sich irgendwie hineinquetscht, will dann nicht, dass irgendwer noch zusätzlich einsteigt und sich dazu quetscht, damit er noch weniger Platz hat. Ja.
Man muss dazu sagen, auch wenn wir jetzt in Wien oder generell in Österreich die Zugänglichkeit zur Staatsbürgerschaft deutlich senken würden, was ja aus verschiedenen Perspektiven begrüßenswert wäre, hättest du in Wien immer noch eine sehr große Bevölkerungsgruppe von Menschen, die auch dann nicht Staatsbürger werden könnten und auch sehr viele, die es nicht wollten, weil sie nur vorübergehend in der Stadt sind und viele Leute, die halt einfach nicht einmal das Mindestmaß an Herausforderungen bewältigt hat, die notwendig sind, um eine Staatsbürgerschaft auch in einem Staat mit sehr liberalem Staatsbürgerschaftsrecht zu erhalten.
Und aber Österreich hat kein liberales Staatsbürgerschaftsrecht.
Nein, hat es nicht. Natürlich, Österreich hat eines der strengsten Staatsbürgerschaftsrechte in der EU, glaube nach Luxemburg wahrscheinlich das zweitstrengste. Darüber müssen wir nicht diskutieren, aber ich sage, die Gruppe wird nicht verschwinden, auch wenn ich das Staatsbürgerschaftsrecht liberalisiere.
Das ist klar. Boah, jetzt haben wir sehr viel abgedeckt. Ich werde mir danach beim Schneiden trotzdem denken, das hätten wir noch ansprechen sollen, jenes hätten wir noch ansprechen sollen, aber ich glaube, wir haben einen sehr, sehr weiten Bogen gespannt und ich möchte dich natürlich auch nicht zu lange wach halten, weil als Jungvater, der aber biologisch gar nicht mehr so jung ist, brauchst du natürlich alle Energie, die du nur haben kannst, um dich um dein vor kurzem auf die Welt gekommenes Kind entsprechend kümmern zu können, beziehungsweise um deine Frau zu unterstützen.
Das ist eine sehr schöne Klammer, die du da gespannt hast. Ralf, am Anfang hast du mich Schirr genannt und jetzt nennst du mich Alt. Das passt ganz wunderbar. Ich muss mich tatsächlich nachher noch einmal versichern, ob es eine Windel zu wechseln gibt. Ich bleibe während des Papa-Monats tatsächlich ein bisschen länger wach, weil meine Frau geht dann immer mit dem Buben schlafen und wenn er dann in der Nacht aufwacht, dann wird er gestillt und ich übernehme dann das Wickeln öfter mal und dann haben wir ein bisschen Schichtbetrieb quasi. Und sie kann dann in der Nacht wieder auf sein und dann am Vormittag wieder ein bisschen schlafen und dann tue ich ihn am Vormittag wieder betudeln. Und ja, so wechseln wir uns ab. Aber es geht ganz gut und es ist ein sehr braves Kind, muss ich ehrlich sagen. Obwohl,
am Anfang sind sie alle brav, Moritz.
Ja, aber ich glaube, er wird da so bleiben.
Am Anfang ist es noch leicht, irgendwann gehen sie und irgendwann haben sie sogar einen eigenen Willen.
Ich glaube, Erwin Ringel hat der Psychologe geheißen. Ne? Auf jeden Fall, Ringel hat ja geschrieben, wenn man die Österreicher fragt, was ein Kind sein soll, ist die Antwort nicht glücklich, sondern brav. Und mir ist es dann doch lieber, dass er glücklich ist. Aber ich bin natürlich auch froh, wenn er brav ist.
Gut, ich freue mich, dass wir noch sehr oft über Kinderrechte sprechen werden, über das Recht auf Familienleben, auf diverse Rechtsfragen, die sich im Fortlauf seines Lebens ergeben werden. Ab wann ist man strafmündig? Welche Rechtsgeschäfte kann er ab wann tätigen? Da wartet noch ganz, ganz viel neuer Content auf uns.
Wird es offensichtlich noch mindestens 14 Jahre lang geben. Dann können wir über all diese Dinge sprechen.
Damit haben wir ein Ziel. Beziehungsweise mindestens 21, weil dann kommen nicht einmal diese strafrechtlichen Sonderbestimmungen für zwar Erwachsene, aber eben noch nicht lange erwachsene Straftäter.
Ja, du meinst junge Erwachsene.
Genau.
Ja, aber, oder 35, dann kann er Bundespräsident werden.
Aber vielleicht wollen wir auch irgendwann über seine Pension sprechen.
Ja, stimmt. Oder 40, dann kann er Bischof werden. Und die Pension, ja. Ich habe gerade letztens eben, wo ich auch bei der Sozialversicherung nachgeschaut habe, ist drinnen gestanden, wann ich in Pension gehen werde. Irgendwann im Oktober 2051 oder so irgendwas, glaube ich. Aber dafür muss ich noch 2 Jahre nachkaufen oder sowas. Und das ist ja, glaube ich, sehr teuer. Also vielleicht arbeite ich einfach länger. Oder stirb früher, wäre wahrscheinlich einfacher.
Das heißt, dieser Podcast wird sich biologisch zu einem Jungvater, Middle-Age-Dad, Altvater bis hin zur Pension weiterentwickeln. Wir werden noch sehr viele sozialversicherungsrechtliche, verfassungsrechtliche, verwaltungsrechtliche, strafrechtliche Themen haben, die uns dein Sohn beschert und auch dein und mein fortschreitendes Alter bescheren wird. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich freue mich auch darauf, deinen Sohn möglichst bald kennenzulernen.
Er freut sich nicht, ihm ist es wurscht, aber wir freuen uns.
Er ist ja biologisch Wiener, aber soziokulturell Vorarlberger, auch eine interessante Mischung.
Ja, wir sind schon sehr gespannt, wie er dann sprechen wird. Ja, weil meine Frau spricht ja so dieses Hochdeutsch, das man halt kriegt, wenn man in irgendeine Hitzinger höhere Töchterschule geht und regt sich immer furchtbar auf, wenn man sie in Vorarlberg für eine Deutsche hält. Aber ich glaube, er wird sich dann schon der weiteren Umgebung irgendwo anpassen. Ja. Aber da sind Kinder ja auch wandelbar.
Die ein oder andere Identitätskrise wartet ganz bestimmt.
Bestimmt. Bestimmt.
Ja gut, damit sind wir jetzt endgültig am Ende angekommen. Moritz, sehr schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Vielleicht jetzt auch wieder regelmäßiger, aber natürlich alles unter der Grundbedingung. Kind bzw. Frau first. Aber wenn du irgendwann Zeit für mich bzw. unsere Hörerinnen und Hörer findest, freue ich mich, freuen wir uns natürlich auch sehr.
Immer gern.
In diesem Sinne, ein Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.